Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Sender, Radio X, richtiger Tag, der vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und die richtige Sendung Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Schon mal der Hinweis auf, wenn ihr früher weg müsstet oder ja, müsstet, wollt, wie auch immer, und nachhören, die Sendung gibt es ab morgen auf Radio X plus 7 zum Nachhören über www.radiox.de. Radio X ist 91,8 FM und dann noch als DAB plus. Wir beschäftigen uns heute in der Sendung mit Grün, grünen Pflanzen und allem drum und allem dran. Übersehenes Grün, Pflanzen an und auf unseren Wegen ist der Titel. In ihrem neu erschienenen Buch Das wächst in deiner Stadt, Hashtag Krautschau, bezeichnen die Autorinnen Dr. Julia Kromer und die Professor Dr. Alexandra Maria Klein kleine Kräuter und Gräser als Ritzenrebellen. Diese Pflanzen sind Überlebenskünstler in Ritzen, Fugen, Ecken, Gemäuern, jedoch keine Mauerblümchen. Wir sehen sie, aber nehmen sie kaum wahr. Diese im besten Fall reduzierte Wahrnehmung der Blätterform oder der, was habe ich jetzt gar meine eigene Schrift, nicht mehr so richtig, Wuchsform, wird als Blindness, Pflanzenblindheit bezeichnet. Neben mehr Grün spielen diese Pflanzen auch im Hinblick auf den Klimawandel eine bedeutsame Rolle. Um den Erhalt, den Schutz von Natur im urbanen Umfeld geht es aber bei dem Projekt Hortus Nuxis, Nussgarten, und hier finden Pflanzen und Tiere den für sie angemessenen Lebensraum. Über das Buch spreche ich mit der Dr. Julia Kromer von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, und den Hortus Nuxis ist ein Herzensanliegen von der Julia Auer, Klimaaktivistin, und die darüber hinaus als Naturlotsin aktiv ist. Beide sind auch noch im Klimaentscheid hier, der ja auch in einer entscheidenden Phase ist, aktiv. Jetzt muss ich immer aufpassen bei der Ansprache. Julia Kromer, schönen guten Tag, dass du hier bist.
Hallo.
Und Julia Auer, auch von dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, wunderbar. Schön, hier zu sein.
Kratzige Stimme. Julia Kromer, fangen wir mal an. Sag mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund, beruflich, privat, also privat im Sinne von aktiv sein oder wie auch immer.
Ich bin studierte Geoökologin mit Hauptfach Botanik, habe danach aber die Wissenschaft an den Nagel gehängt, bin jetzt in der Wissenschaftskoordination bei Senckenberg aktiv und habe da gewisse Freiheiten, bestimmte Themen auch eigenständig voranzutreiben, wie es hier mit der Krautschau passiert ist. Privat bin ich vielfältig aktivistisch unterwegs mit dem Stadtgrün, mit dem Rad, Verkehrswende, Fahrradverkehr und so weiter. Und wir hatten die Scientists for Future gegründet in Frankfurt, davor den March for Science ein paar Mal organisiert. Also wo immer es was zu demonstrieren gibt, bin ich eigentlich dabei. Diese Stadtgrüngeschichte hat sich eben ergeben, zuerst aus der Beschäftigung mit den Stadtbäumen in unserem Senckenberg Citizen Science Projekt Mein Stadtbaum. Und dann hat man irgendwie immer mehr den Blick aufs Grün und dann eben auch aufs kleine Grün gerichtet. Damit ging es dann weiter.
Kommen wir näher, nachher ausführlich drauf. Noch ganz kurz, du organisierst auch eine tolle, immer wieder tolle Veranstaltungsreihe im Senckenberg. Was läuft da aktuell gerade?
Oh, danke für den kleinen Werbeblock. Im Moment läuft die Reihe Planetare Grenzen. Die Welt ist nicht genug, wo wir alle zwei Wochen einen dieser neuen Sektoren, mit denen wir unseren Spielraum auf der Erde beschreiben, also Klimawandel, Biodiversität, Aerosole, Ozonschicht, Landnutzungswandel, also all diese Faktoren, wo der Mensch ganz stark in das Erdsystem eingreift und wo gegliedert wird im roten, grünen oder gelben Bereich, wir uns aktuell befinden. Da nehmen wir uns diese neuen Themen an neuen Abenden vor. Das läuft noch bis Ende Mai, jeden zweiten Mittwoch. Wenn man googelt Senckenberg Planetare Grenzen, findet man die Reihe.
Okay. Julia Auer, der Hortus ist etwas, was du schon lange betreibst. Jetzt sag mal etwas über deinen Hintergrund. Du machst auch diese Naturlotsin, bist im Klimaentscheid aktiv. Und sonst?
Genau. Ja, also ich habe eigentlich als Sprachlehrerin und Mediatorin angefangen und habe dann 2015 mich entschieden, einen Berufswechsel zu machen, weil ich eigentlich mehr in der Nachhaltigkeit arbeiten wollte und zwar eben auch ein Teil der Lösung werden wollte und nicht ein Teil des Problems sein wollte. Und daraufhin habe ich mich dann auch bei Transition Town in Frankfurt mehr beschäftigt, war auch im NABU und habe dann 2017 ein Permakulturdesign, also eine Ausbildung dort gemacht und kurze Zeit später das Hortus-Netzwerk entdeckt. Und das ist ein ganzes Netzwerk. Es gibt also viele Hortusgärten im deutschsprachigen Raum und mittlerweile auch schon im englischen und französischen Sprachraum.
Wofür steht Hortus?
Hortus ist lateinisch Garten, okay. Und es ist aber also eine spezielle Art zu gärtnern. Es ist eigentlich ein Drei-Zonen-Garten, es ist ein Teil der Permakultur und für mich persönlich sowas wie das i-Tüpfelchen der Permakultur. Da kann ich aber nachher noch mehr dazu erzählen. Ja, und dann mache ich selber auch noch einen Podcast mit meinem Mann zusammen, den Wandelpunkt-Podcast. Da interviewen wir Leute, die Nachhaltigkeit voranbringen. Da gibt es fast jeden Monat ein neues Interview. Und und da war ich halt sehr erstaunt, eben damals rauszufinden, wie viele Leute sich doch auf den Weg machen und dass gar nicht so oft darüber berichtet wird. Und deswegen machen wir das.
Wie findet ihr, jetzt ganz kurz noch, bevor wir in die Themen einsteigen, wie findet ihr Interviewpartnerinnen, Partner, können die sich bei euch melden, wenn die da was machen wollen? Oder sucht ihr gezielt jemanden?
Also die können sich immer bei uns melden und wir suchen aber auch gezielt. Also wir finden vielleicht in der Zeitung einen Bericht über jemanden, der was macht. Also jetzt gerade aktuell eine Müllsammlerin, die haben wir jetzt interviewt. Das Interview ist gerade vor 2 Tagen veröffentlicht worden. Gestern sogar. Und wir suchen Leute, interessante Themen und ja, das geht quer.
So, nennst du mal kurz eine Kontaktadresse, wenn Leute Interesse haben, oder sollen die einfach unter dem Stichwort Hortus Nunc?
Ne, also unter wandel.podcast findet man uns, da kann man uns auch kontaktieren, also wandel.-podcast.de ist die Webseite und ja, da findet man alle unsere Interviews und ja, und auch Kontaktmöglichkeiten.
Gut, dann nähern wir uns mal langsam den Themen an. Julia Kromer, wie entsteht Begeisterung für so ein Thema? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man durch die Straßen läuft und guckt, was in diesen Spalten, Mauerwerkritzen. Ich denke mal von mir, vielleicht nehme ich mich zu sehr als Vorbild, ich sehe das, aber was es ist, dringt so gar nicht ins Bewusstsein oder was es überhaupt auch für eine Leistung ist.
Genau, man sieht es und denkt, grünes Zeug, Moos wahrscheinlich oder so und macht sich keine weiteren Gedanken. Plant-Blindness, genau das. Ich habe mich zum ersten Mal damit beschäftigt, als ich hier an der Goethe-Universität promoviert habe. Da hatten wir auch einige Kurse noch zum Seminar, wo wir als Promotionsstudenten dann Inhalte liefern mussten. Und mein Thema war eben die Baumscheiben, Ritzen, Begleitvegetation. Da habe ich das erste Mal das näher angeguckt und dann wieder vergessen, weil mein Promotionsthema ein ganz anderes war. Und das kam jetzt wieder, glaube ich, 2019 kam das aus England hierher, diese Beschäftigung, diese spielerische Beschäftigung über diesen Hashtag More Than Weeds, mehr als Unkraut. Das hat ja ein französischer Botaniker in Toulouse begonnen, diese Pflanzen, die er eben schon kannte und bewunderte für ihren zähen Überlebenswillen in diesen schwierigen Bedingungen, zu suchen und mit Kreide zu beschriften unter dem Hashtag Sauvage de ma rue, die Wilden meiner Straße. Und eine französische Botanikerin hat das nach England mitgenommen, die dort arbeitet, und hat es dort als More Than Weeds gestartet. Und das kam dann so ein bisschen über die Social Media, hauptsächlich auf Twitter, auch in Deutschland an. Hier hat dann die Bonner Literaturwissenschaftlerin, sie heißt Bonner Clara auf Twitter, den Hashtag Krautschau dazu kreiert, der natürlich wunderbar ist, viel kürzer, viel knackiger, viel lustiger. Und dann sah man immer mal wieder dazu was, wo eben jemand das gemacht und fotografiert und ins Netz gestellt hatte, und dann tauchten kleine Artikel in den Medien drüber auf, und da dachte ich dann, Mensch, tolles Thema, und fing dann selber auch wieder an, da genauer hinzugucken, und dann merkt man nämlich, was da für eine Vielfalt wächst und dass es eben nicht nur ein bisschen Moos ist, sondern dass hier ein Gras und da blüht was und da krabbelt noch eine Biene drin und dann blüht hier schon was im Februar und was anderes blüht dann immer noch im November und plötzlich ist man hin und weg, wie viele Arten das sind, und dann überlegt man sich, wie wachsen die denn da zwischen den Steinen, wo ist die Erde, wo ist das Wasser im Sommer, wenn es 8 Wochen nicht regnet und so, und dann kriegt man immer mehr Ehrfurcht fast vor diesen Pflanzen, was die da leisten, und wenn man einmal angefangen hat hinzugucken, guckt man nicht mehr weg.
Die wachsen ja teilweise direkt aus der Wand raus, oder? Ja. Die kleinsten wie soll ich sagen, Erdkontakte reichen den Samen offensichtlich aus.
Oder nicht mal. Also das kann ein Asphaltloch, also ich habe diesen ganzen Sommer einen Wegerich beobachtet, der mitten auf dem Asphalt, also ein kleines Asphaltgrübchen mitten auf der Straße, die sich auf quasi 40, 60, 70 Grad aufheizt. Und der hat da in dieser Grube, da schwemmt es dann ein bisschen Staub an. Dann finden die Wurzeln irgendwelche Ritzen, in die sie reinkommen, die sie vielleicht dann auch mittelfristig selbst erweitern durch die Kräfte, die in den Wurzeln wohnen. Und so schaffen die sich ihr Habitat dann auch. Dann wird Staub angeweht, das halten sie mit den Blättern fest, das lagert sich dann ab. Also mit der Zeit siedeln die sich dann halt als Vorläufer in solchen unwirtlichen Habitaten an.
Die sprengen auch den Asphalt manchmal.
Schon, also Wurzeln haben große Kräfte.
Weil einfach man merkt es ja beim Radfahren, wenn man an einer Allee, da gibt es eben diese Hubbeln, sagen wir im Schwäbischen, oder weiß ich, wie sagen die Hessen, Julia? Auch? Bist du eine Hessin?
Wir sind Hubbel, also auch.
Okay. Also das, wo es wirklich auch teilweise Spalten gibt, ist also dann den Asphalt aufreißt. Hm. Julia Auer, der Hortus ist etwas, was du schon lange betreibst. Was gab für dich einen Anstoß, sowas anzugehen?
Ja, also ich habe ja schon erzählt, dass ich mich mit Permakulturdesign beschäftigt habe und dann habe ich auch kurz Zeit später das Hortus-Netzwerk entdeckt. Und was mich da so fasziniert hat, war, dass also in der Permakultur geht es ja darum, mit der Natur zusammenzuarbeiten und also einen Garten im Einklang mit der Natur zu bauen oder also eben nicht neben, sondern im Einklang sein. Und das Hortus-Netzwerk war für mich nochmal so die Spitze, weil dort machen wir sogar noch extra was für die Natur. Also so wie es ein Energie-Plus-Haus vielleicht gibt, ist der Hortusgarten ein Natur-Plus-Garten. Und zwar ist das so, also wir haben drei Zonen in diesem Design und das eine ist die Pufferzone, das heißt man grenzt nach außen hin ab den Garten, also einen Puffer zum Nachbar, zu den Bahngleisen bei mir zum Beispiel oder zum Bauern, der vielleicht spritzt, wer weiß. Also es gibt eben diese Pufferzone, da sind meist regionaltypische Pflanzen angepflanzt, also auch höhere Büsche, kleine Bäume. Dann gibt es die Hotspot-Zone, das ist eine Zone, wo das Motto ist viel Licht und wenig Nährstoffe und da passiert auch in der Natur eben was ganz Besonderes, so ähnlich auch jetzt wie mit den Kräutern zwischen der Ritze, also da entsteht mehr Vielfalt tatsächlich. Und dann die dritte Zone ist die Ertragszone, da kann man Gemüse anbauen und halt eher was das Herz begehrt, also da müssen es nicht regionaltypische Pflanzen sein. Bei den anderen beiden Zonen legen wir aber doch sehr viel Wert darauf, dass es regionaltypische Pflanzen sind. Und zwar, weil wir auch eben hier regionaltypische Insekten haben. Und wir haben halt festgestellt, also beziehungsweise der Erfinder von diesen Hortusgärten, der Markus Gastel, hat halt bemerkt, dass wir hauptsächlich in unseren Gärten Pflanzen aus anderen Ländern haben. Also in unseren, wir haben da Hortensien, Rhododendron und diese Pflanzen sind oft für unsere Insekten, die eigentlich hier wohnen, gar nicht erschließbar. Die haben gar nicht das Mundwerkzeug, da diesen Pollen zu sammeln oder sie haben zum Teil haben auch diese Zuchtpflanzen aus den Gärtnereien sind tatsächlich so gezüchtet, dass sie gar keinen Pollen mehr haben für die Insekten. Und deswegen versuchen wir halt, möglichst ursprüngliche und regionaltypische Pflanzen anzupflanzen.
Kurze Rückfrage zu der Pufferzone. Das sind keine Zäune, in dem Sinn Drahtzäune oder Lattenzäune, sondern der Zaun in Anführungszeichen besteht dann aus Pflanzenhecken etc.
Genau, also da wird eine Wildstrauchhecke angelegt, beziehungsweise man kann auch ich habe zum Teil auch Totholzmauern als Zäune, wo halt auch Insekten eben Unterschlupf finden, beziehungsweise auch Nahrung. Also viele Bienen brauchen zum Beispiel die Holzfasern und bauen daraus ihre Nester. Und oder auch Wespen zum Beispiel, die sieht man oft auch an Stöcken, so diese Holzfasern abschaben, um ihre Nester zu bauen. Und also wir versuchen eben dann, also wir haben einmal diese drei Zonen und dann gibt es Naturmodule, die wir speziell anlegen, die sowas wie Häuser oder also Wohnorte für Insekten und eben auch Kleinsäuger und auch Eidechsen sind.
Die Naturmodule, wir werden nachher wahrscheinlich mal drauf sprechen, kommen Teiche etc. Welche Funktion haben die? Ein, zwei Sätze.
Genau, also es ist halt, dass alle Lebewesen auf dem Planeten brauchen was zu essen, was zu trinken und einen Ort, wo sie gerne ihre Kinder aufziehen. Und genau dafür sind diese Naturmodule gedacht. Dass eben in unseren Gärten eben nicht nur eine Öde entsteht, sondern auch Wohnorte für das
andere Lebewesen.
Ja, genau.
Julia Kromer, ich weiß nicht, ob das ein Reizthema ist. Das ist etwas, was mich schon lange umtreibt. So dass ja, die Julia Auer hat es ja gerade ein bisschen, finde ich, angedeutet. Invasive Arten. Das ist ja so eine Art Schreckgespenst. Ich verstehe das falsch, diese Formulierung Schreckgespenst als Laie. Ich denke mir halt, wenn diese Arten sich hier etablieren, durchsetzen oder wie man immer das formulieren mag, ist das eine natürliche Entwicklung. Ich meine, es gibt natürlich auch Arten, die eingeschleppt werden, freiwillig oder unfreiwillig. Aber es ist ja auch, ja, es schafft einen Umbruch.
Ja.
Wie bewertest du?
Das ist schwer zu bewerten. Also erstmal beobachtet man ja nur erstmal in der Wissenschaft und da gibt es durchaus geteilte Meinungen. Es gibt ja schon viele Arten, die als quasi alte Einwanderer hier bezeichnet werden, die von vor Kolumbus eingewandert waren, auf verschiedenen Wegen, dann die mit nach Kolumbus aus der neuen Welt hergebracht wurden und sich dann in jüngerer Zeit hier angesiedelt haben. Und heute ist das natürlich unglaublich beschleunigt, weil die Menschen auf der ganzen Welt reisen, aktiv Pflanzenmaterial, Erdmaterial verbringen, aus Versehen es in Transportsystemen mitkommt, an Schuhsohlen, in Reisegepäck, wo auch immer, oder eben aus
an Schiffen,
genau, aus Gärten ausbüchst. Also wir haben das unglaublich beschleunigt, aber natürlich gerade in so einer Veränderungs- oder mit dem globalen Wandel finden diese Prozesse dann natürlich statt. Im Klimawandel werden die Pflanzen alle hinterher wandern und die Tiere können natürlich noch schneller, weil die mobiler sind. Und da nehmen wir dann schon bei bestimmten Arten was vorweg, was ansonsten auch in einem längeren Zeitraum passieren würde. Bei anderen Dingen bei anderen Arten, zum Beispiel, es gibt das viel diskutierte Thema der Tigermücken, dass die dann eben, die kämen noch nicht über die Alpen. Sie finden aber hier zum Teil schon Bedingungen vor, dass sie dauerhaft auch über Winter überleben können und sich ansiedeln können, also heimisch werden. Kämen nicht über die Alpen, aber da reisen sie halt in einem Wohnmobil mit. Und da beschleunigen wir es dann nochmal. Also, und was bei den Pflanzen jetzt, da sind ja die Themen wie der Götterbaum oder dieses indische Springkraut, die dann Tendenzen zeigen oder gerade der Götterbaum breitet sich halt wahnsinnig schnell aus, wächst sehr schnell, findet sehr schnell die Möglichkeiten, andere Bäume, die uns lieber sind, dann tatsächlich zu verdrängen. Auch bei vielen Arten wird aber diskutiert, ob das ein dauerhafter Zustand sind oder ob solche Bestände neuer Arten dann mit der Zeit auch wieder zusammenbrechen und wieder Platz machen für anderes. Also da ist noch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es werden natürlich bestimmte Arten da aktiv dann zurückgedrängt oder bekämpft, wenn sie in ein Naturschutzgebiet reinwandern, wo bestimmte andere Arten eigentlich geschützt werden sollen. Oder wenn der Götterbaum in der Stadt wächst, sollen wir froh sein, weil andere Bäume wachsen da vielleicht in ein paar Jahrzehnten nicht mehr und dann besser ein Götterbaum als gar kein Baum, zumal die Bienen den mögen, viele Insekten vielleicht auch, weiß nicht genau. Aber wenn er in wertvolle, naturnahe, artenreiche Gehölzökosysteme reinwandert, in der Natur draußen, außerhalb der Städte, ist es nicht so günstig, weil dann natürlich viel Vielfalt verschwindet. Also vielschichtiges Thema.
Julia Auer, ich wollte jetzt auch gerade dich fragen, findest du solche Arten, invasive Arten auch schon in deinem Garten?
Naja, also sagen wir mal so, als ich den Garten vor über 10 Jahren übernommen habe, das ist ein Pachtgrundstück von der Stadt Frankfurt, war der voll überwuchert mit der armenischen Brombeere. Und das ist zum Beispiel eine Pflanze, die haben wir vor ungefähr 150 Jahren hier nach Deutschland geholt, weil sie anständige Brombeeren produziert hat. Und die ist eben über den Gartenzaun gehüpft. Und wenn man sich mal jetzt so umguckt da draußen, auch gerade also jetzt in Frankfurt und Umgebung, wie viel Brombeersträucher da wild wuchern und eigentlich ganz viel Platz wegnehmen, der könnte eigentlich für andere Pflanzen eben dort sein. Aber die wachsen so dicht und so, also sie sind auch eine Wunderpflanze, also sie können sich sehr gut vermehren. Und ich bin auch immer noch jedes Jahr dabei, Brombeeren aus meinem Garten zu entfernen. Und also Das ist zum Beispiel eine Pflanze, die Lebensraum wegnimmt für ganz viele Tiere. Also da, wo wir nicht...
Für Tiere oder für andere Pflanzen?
Für Tiere, für andere Pflanzen. Mhm. Also die, wenn man überlegt, es ist ja Einfalt dann. Also die blüht einmal im Jahr in einer gewissen Zeit. Da gehen die Bienen dann dran, das ist schön. Und dann hat sie die Früchte, das ist für Vögel und für uns Menschen natürlich auch nett. Aber danach liegt die einfach als ein Dornenmeer und ist auch gar nicht mal so beliebt jetzt bei Vögeln, um da Nester reinzubauen, also weil es einfach zu dicht und dornig und dunkel ist. Ja.
Ich hatte vor längerer Zeit mal gelesen, dass also diese wilden Brombeeren, die bei uns so fast oder an vielen Stellen wachsen, bevorzugt an hochbelasteten Stellen wachsen. Wisst ihr da was drüber?
Also Brombeeren ist ein unglaublich kompliziertes botanisches Thema. Da gibt es so viele verschiedene.
Aber schmecken tut's gut.
Wir hatten früher einen Professor an der Uni, der die vielen Brombeerarten erforscht. Da gab es auch im Botanischen Garten eine Brombeersammlung, da konnte man die mal vergleichen. Aber da bin ich jetzt leider auch keine Spezialistin.
Also die wachsen halt schon eben in diesen Orten, wo wir nichts tun, also neben der Straßenbahn oder an den Autobahnausfahrten, weil da eben, da geht niemand lang, da wird nicht oft gemäht oder sowas und da wuchern die halt alles zu. Also wenn man zum Beispiel Richtung Norden rausfährt hier mit der U-Bahn, da sieht man links und rechts, also ist einfach nur Brombeerfelder.
Ja. Also ich war vor anderthalb, zwei Jahren bei einer Stadtwaldführung. Und da war ich erstaunt in der Fläche, dort haben die auch, das hat man es gesehen, was ausgerissen wurde. Also die breiten sich überall aus, wenn man sie lässt.
Genau.
Sollen wir der Natur so viel Raum lassen?
Ja, Frage ist halt, ist das wirklich, also das ist ja eben eine invasive Pflanze. Ja. Da ist nicht mehr, meines Erachtens ist das nicht Natur, sondern es ist, man könnte dort Natur machen, indem man die Brombeere rausnimmt und dann eben dort eine schöne Blühfläche anlegt oder sowas.
Ja. Julia Krom.
Ja, das Thema, was ist Natur, ist natürlich unendlich und philosophisch. Und welche Natur wollen wir? Das ist sowohl auf Umgang mit einwandernden Arten, wie auch als Naturschutzgebiete, die eigentlich einen Zustand konservieren sollen, den es mit dem Klimawandel auf Dauer gar nicht mehr geben kann, weil sich das dann alles verändert. Also Brombeeren sind da ein Aspekt in einer schwierigen Frage. Und wir haben ja gerade bei Senckenberg dieses aktuelle Buch Wildnis in Frankfurt. Da ist auch zum Teil der Umgang mit solcher als Wildnis wahrgenommen oder gewünschten Flächen und Orten in Frankfurt, wo auch erwähnt wird, dass in manchen Bereichen diese vorstrebende Brombeere auch ein Problem ist und in Schach gehalten werden muss, um eben die eigentlich erwünschte andere Wildnis dort zu ermöglichen.
Also für mich ist das Argument halt immer Einfalt und Vielfalt. Ja, also weil dieses Brombeerfeld ist Einfalt und da könnte auch Vielfalt sein. Ja.
Gut, vielen Dank euch beiden mal bisher. Machen wir mal etwas Musik. Jetzt muss ich mal wieder auf meinem Zettel suchen. Heute reisen wir musikalisch um die Welt. Es ist ja mit dem Finger auf der Landkarte und dem Finger am CD-Player relativ einfach. Idrissas, jetzt muss ich versuchen, das richtig auszusprechen, zu Maoru featuring meistens Ali Farka Touré. Das ist afrikanische Musik, in dem Fall aus Mali und der Titel ist Berbere. Blues aus Afrika, Mali, die Julia Gomer hat gerade erzählt, dass sie sich dort ein bisschen auskennt. Aber das wäre nochmal eine andere Sendung wert. Übersehenes Grün, Pflanzen an und auf unseren Wegen. Es geht um die Überlebenskünstler, kann man wahrscheinlich schon sagen, und Künstlerinnen in diesen unwirtlichen Ecken zum Teil. Julia Gomer, euer Buch, Was wächst in deiner Stadt? Hashtag Rautschau. Ein paar Zahleninformationen für die Leute am Radio zum Buch. Der Aufbau vom Buch, die Bedeutung, Nützlichkeit, Belastungen der Pflanzen.
Also der Aufbau vom Buch ist so, dass wir nach Pflanzen, also wir haben die 95 uns am häufigsten unterkommen, also nein, wir haben vom Verlag gesagt gekriegt, ihr habt 140 Seiten.
Die füllt jetzt mal.
Mit 500 Zeichen pro Pflanze, die doppelseitigen 1500 Zeichen. Und dann haben wir uns unsere Listen vorgenommen, die Alexandra Klein und ich, mit den Arten, die uns am häufigsten untergekommen waren, haben dann noch ein paar Kollegen aus anderen Städten hinzugezogen und haben uns dann auf 95 Arten geeinigt. Und manche von denen, die uns besonders wichtig waren, aus verschiedenen Gründen, haben zwei Seiten bekommen, die anderen eine. Und dann fing das Schwierigste an, die Inhalte auf diese 500 Zeichen pro Art runterzubrechen. Wir haben dann versucht, eine Vielfalt von Informationen reinzubringen. Also sortiert ist es nach der Blütenfarbe und dann nach der Anzahl der Blütenblättern, dass man sich so ein bisschen wie mit einem kleinen Schlüssel dann orientieren kann. Wenn man in der Stadt auf dem Boden was findet, guckt man, blüht's, und dann tastet man sich nach der Blüte im Buch vor. Und wir haben aber auch, um diese Arten vorzustellen und die Leute dazu zu bringen, sie mit kleinen Geschichten oder besonders interessanten Fakten sich im Gedächtnis zu halten, dann eben alles Mögliche zusammengetragen, ob sie essbar sind, wo sie herkommen. Manche kommen ja, das ist typisch für die Städte, auch eben aus ganz anderen Weltregionen, wachsen aber inzwischen in Städten der ganzen Welt. In den Fußstapfen des Menschen sozusagen. Und also essbar, was ertragen sie? Also was haben sie für Eigenschaften, die sie für diesen Lebensraum prädestiniert? Was ist sonst zur Namensgebung zu sagen? Manche haben kuriose Namen, wo wir dann erzählen, warum die so heißen. Und so haben wir eben für jede Art versucht, das, was uns am interessantesten und bemerkenswertesten erschien, zusammenzustellen.
Ja, weil den Namen, weil du sagst, letzte Woche hatte ich dich ja gefragt, warum gibt es ein Berufskraut? Ist das von Beruf Kraut?
Gute Frage. Da habe ich, nie nachgeschaut. Manche nimmt man dann und unterfragt sie nicht. Bei anderen habe ich dann nachgeschaut. Zum Beispiel die Käsepappel. Denkt man ja, ein großer Baum, der nach Käse stinkt. Das ist jetzt eine kleine Malvenart. Die Käsepappel heißt, weil die Samen, wenn man sie dann aus dem Fruchtstand holt, sind so kleine runde Rädchen wie Käse, so diese holländischen oder Käseleiber allgemein. Und aus den Samen wurde wohl früher ein Brei gekocht, der in welcher deutschen Region, habe ich vergessen, Papp genannt wurde, also ein pappiger Brei. Okay. Und deshalb heißt es Käsepappel, hat nichts mit dem zu tun, was man so linguistisch als Käsepappel sich denken würde.
Das sind ja dann die umgangssprachlichen Bezeichnungen.
Genau,
es gibt ja vor allem dann die lateinischen.
Ja, oder? Die lateinischen sind meistens eindeutig, manchmal ändert sich da was. Die umgangssprachlichen sind manchmal, da gibt es Arten, die haben 10, 20 verschiedene Namen, die dann zum Teil auch die gleichen sind, wie andere Arten haben. Also die sind nicht eindeutig.
Hm. Bei dieser Beschäftigung mit eurem Buch, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nicht jede einzelne Pflanze von hinten bis vorne durchgelesen. Ja, runzel ruhig die Stirn in einer Woche, das musst du mir nachsehen. Flächenverhältnisse, die es da gibt, was die besiedeln, kannst du da ein paar Zahlen dazu sagen?
Also wir haben die Zahlen für Frankfurt, das war interessant, weil wir bei Senckenberg vor einigen Jahren eine Masterarbeit dazu hatten, die untersucht hat einmal, wie groß der Flächenanteil der Pflasterfugen an der Fläche der Stadt ist. Wohlgemerkt der öffentlichen Fläche, also die privaten Flächen sind nicht in die Untersuchungen eingegangen. Und der Anteil der gepflasterten Flächen in Frankfurt, der öffentlichen gepflasterten Flächen, sind ca. 6 Quadratkilometer. Und wenn man dann die ca. 60 verschiedenen Pflastertypen anguckt, können die einen Fugenanteil, je nachdem, ob sie Löcher oder größere Fugen haben, von 15-35% haben. Und das ist natürlich dann, wenn man es aufsummiert, kommt man auf
1 bis 2
Quadratkilometer, was jetzt nicht viel klingt, aber wenn man dann sieht, dass die Frankfurter Naturschutzgebiete zusammen, glaube ich, knapp 1 Quadratkilometer ausmachen, kommt schon was zusammen. Und in all diesen Ritzen kann natürlich was wachsen. Da drin sind, glaube ich, noch nicht senkrechte Flächen wie Mauerritzen. Da drin sind nicht Gehwegfugen, also wo quasi der Asphalt aufhört und an den Bordstein stößt oder im Rinnstein unten auch wieder Platz ist. Das sind jetzt rein die gepflasterten oder mit irgendwelchen normierten Pflasterungen gepflasterten Flächen. Also das ist dann noch ein bisschen mehr. Und das ist quasi die Fläche, in der diese Ritzenvegetation vorkommen kann. Und das summiert sich dann schon auf.
Das ist deren Lebensraum.
Genau. Und da haben wir eben auch erhoben, oder das heißt wir, die Kolleginnen und Kollegen, 317 Arten, die gefunden wurden im Rahmen dieser Masterarbeit. Und das ist schon ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass in ganz Deutschland in diesem Lebensraum ca. 500 bekannt sind.
Eine Sache kann ich jetzt nicht ersparen. Letzte Woche, als ich bei eurer Pressetermin war und das Buch vorgestellt habe, Temperaturunterschiede zwischen dem Pflasterstein und der Ritze.
Ja, das hat mich fasziniert. Zweistellig, ja. Und zwar großzügig zweistellig. Also ich habe eben auch auf Twitter gefunden, ein von einem Wissenschaftler veröffentlichtes Bild, der mit so einer Wärmekamera die Draufsicht auf einen grob gepflasterten städtischen Raum fotografiert hat, wo die Ritzen dicht und grün mit Gras und Kräutern bewachsen sind. Und die Wärmebildkamera zeigt, dass die Temperaturskala hier von dem heißesten Bereich auf einem großen Pflasterstück was 57,4 Grad ist zum Zeitpunkt der Aufnahme und im kühlsten Bereich in der dicht bewachsenen Ritze 33,7 Grad. Wir haben da also 24 Grad Unterschied. Und das ist eben nicht durch Schattenwurf, weil die Pflanzen sind ja so klein, die machen nicht viel Schatten, sondern die kühlen einfach ganz aktiv und speichern nicht die Wärme, sondern kühlen die Temperatur runter durch ihre Stoffwechselvorgänge.
Nochmal für euch am Radio 24,3
oder so.
3 Grad Temperaturunterschied. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine Tageswärmetemperatur oder im Sommer. Enorm. Wahnsinn. Und das so in so kleinen Flächen.
Ja, ich meine, das Pflaster heizt sich halt auf. Mein Pflaster ist dunkel, dunkle Farbe, Sonnenlicht geht rein. Das hat eine tolle Wärmespeicherkapazität. Sieht man ja abends an Mauern, wie lange die warm bleiben. Oder an Asphalt, wenn man drüber läuft, wie lange der warm ist. Und die Pflanze macht eben das Gegenteil. Die speichert nicht die Wärme, sondern die kühlt durch ihre Verdunstungsvorgänge. Und das ist dann halt so ein Riesengegensatz. Auch wenn die so klein sind und unscheinbar. Und in der Summe, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber wenn man einen großen gepflasterten Platz hat, selbst wenn der keine Bäume hat, aber in den Pflasterritzen viel Grün wächst, denke ich, macht das schon auch was aus. Kleinvieh macht auch Mist und das ist wahrscheinlich nicht zu...
Summiert sich.
Ja, genau. Mhm.
Julia Auer, jetzt darfst du über deinen Garten reden. Was sprießt, treibt, tummelt sich denn so alles in deinem Hortus Nutzis? Ich spreche das Wort Nutzis richtig aus?
Okay. Nutzis, ja, genau.
Okay.
Ja, also momentan meinst du jetzt? Also
überhaupt, ja, jetzt überhaupt, über das ganze Jahr gesehen.
Genau, also wir haben ja jetzt gerade also Frühjahr, das heißt, es fängt jetzt gerade eigentlich die Saison an. Es hat also zum Beispiel wächst bei mir jetzt die Kornellkirsche, die blüht. Das ist auch einer der Frühblüher und die Saalweide. Und das sind ganz tolle Wildpflanzen, die eben viel Pollen für die Bienen jetzt gerade liefern, die jetzt schon unterwegs sind. Also es gibt jetzt die ersten Wildbienen, die sich auch schon tummeln. Man sieht vielleicht schon ein paar Hummelköniginnen rumschwirren. Die suchen jetzt nach einem geeigneten Loch, wo sie, also es sind bodenbrütende Wildbienen, Hummeln. Und die bilden einen Staat, also da gibt es eine Königin und die bildet jetzt über die nächsten Monate einen Staat mit ihrem Gefolge. Und dann gibt es auch andere Wildbienen, jetzt zum Beispiel die gehörnte Mauerbiene, die man zurzeit auch sieht. Die nimmt jetzt die Nisthilfen an, die man oft auch in Baumärkten und überall kaufen kann. Und dann gibt es aber auch die Frühlingsseidenbiene, die man auf Wiesen sehen kann. Also ist auch wieder ein Bodenbrüter. Also es gibt ganz viele tolle Wildbienen, die rumschwirren. Also wir haben 560 Wildbienenarten in Deutschland. Und tatsächlich sind 300 davon auf der roten Liste. Und nur 30 nehmen diese Nisthilfen an, die wir ihnen anbieten.
Also aus dem Baumarkt oder wo immer?
Ja,
oder was man natürlich, du hast ja in deinem Garten wohl auch natürlich angelegte Nisthilfen?
Jein, also ich habe Nisthilfen, das heißt, ich habe zum Beispiel Bambusstäbe geschnitten, die haben innen schon einen Hohlraum. Und da gehen die rein, die kann man dann 10 cm lang ungefähr abschneiden, diese Bambusstäbe, und wenn man möchte, in eine Dose stecken und das nehmen die an, um dort zu nisten. Das sind jetzt ganz einfache Nisthilfen, aber eben es gibt nur ungefähr 30 Bienen, die diese Nisthilfen annehmen. Dabei haben wir eine viel größere Breite von Bodenbrütenden und das ist natürlich ein Problem, weil wir halt viel versiegeln den Boden oder verdichten und also viele von den bodenbrütenden Bienen können zum Beispiel gar nicht mehr richtig Heimat finden. Hm. Da habe ich aber jetzt zum Beispiel in meinem Garten auch ein Sandarium angelegt. Das ist jetzt eine Stelle, wo man eben Erde und Sand mischt und das in den Boden wie in so eine Grube reinlegt. Und das muss ungefähr 60, 70 Zentimeter tief sein. Und da können dann diese bodenbrütenden Wildbienen auch eben eventuell eine Kolonie anlegen, wenn sie möchten.
Du bietest in deinem Garten viele verschiedene Lebensräume für Tiere und Pflanzen an. Mhm. Mal so ganz grob stichwortartig, welche Lebensräume sind es?
Also wir haben einmal einen Käferkeller, habe ich gebaut. Das ist auch, also man hebt eine Grube aus und legt dort Totholz rein, weil Käfer gerne ihre Brut in Totholz züchten, oder also da leben eben die Käferlarven drin. Oder ich habe auch einen Lichtteich, das ist ein besonderer Teich, der ist ganz flach gebaut, also nur 30 Zentimeter tief und hat auch wenig Bewuchs. Da kann dann die Sonne reinscheinen, das ist ein Lebensraum für ganz spezielle Tiere, eben einmal Libellen, die eine kurze Larvenphase haben, also wo die Tiere eben nur kurz im Wasser die Larven überleben, oder auch es gibt Kröten und Molche, die auch in solchen Pfützen leben sozusagen. Also es ist wie eine Pfütze, die sich eben schnell erwärmen kann, aber im Sommer auch eventuell mal austrocknet oder im Winter zufriert. Also eben nicht über einen Meter tief, damit es nicht zufriert, weil dadurch tatsächlich auch Fressfeinde reduziert werden. Und es gibt eben ganz bestimmte Tiere, die sich so eine Pfütze eben besonders suchen, um dort Nachkommen zu haben.
Julia, komm.
Wir haben ja auch einen Garten, wo wir auch diese Elemente alle angelegt haben. Den Lichtteich, inspiriert durch Julia neulich, letztes Jahr auch. Der ist aber dann auch gleich wieder übernommen worden von den Großlibellen und von den Molchen, vielen Molchen, die dann wieder die anderen Kleinen wegfressen, weil wir uns im Sommer dann leider doch nicht entschließen konnten, ihn austrocknen zu lassen, und alles drin zappelte und kräuchte. Dann haben wir dann doch ein bisschen Wasser rein. Und wir haben auch ein Sandarium angelegt, aber die ganzen bodenbrütenden Wildbienen sind immer noch im Möhrenbeet. Da habe ich noch keine im Sandarium gesehen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Fühlen die sich dort besonders wohl?
Da waren sie wohl schon immer, bis sie dann umziehen. Ich weiß nicht.
Umzugshilfe. Julia, aber jetzt nochmal, Totholzhaufen und Hecken haben ja auch noch eine andere Funktion als Schutzraum für kleine Tiere, auch ein Igel etc.
Ja, natürlich.
Hast du das auch an?
Ja, also auch in dieser Käferkeller, also das ist bei mir einmal eine Grube und obendrauf habe ich eine Totholzpyramide stehen, also einfach Holz aneinander gelehnt, dass es wie eine spitze Pyramide ist. Und da höre ich auch im Herbst, da sind kleine Mäuschen, die dort ihre Walnüsse knacken. Da gibt es Igel, die sich dort Unterschlupf suchen. Also es geht eben im Hortusgarten darum, ganz viele kleine Nischen und Orte zu machen, wo sich Tiere verstecken können und wohlfühlen können. Auch in diesen, ich habe eine Totholzmauer, die also richtig, die ist 60 Zentimeter breit und ganz fest aus Totholz gesteckt. Und da sehe ich jedes Jahr auch einen Zaunkönig, der dort rumhüpft und irgendwo sein Nest dort reinbaut. Also es ist, wenn man diese Sachen in seinen Garten stellt oder baut, es wird von irgendjemand angenommen. Manchmal wartet man drauf und sieht nicht so recht, ob da was passiert. Aber mit der Zeit kommt dann früher oder später, entdeckt es etwas. Also ich habe auch zum Beispiel ein Hornissenhotel aus einem Nachttischchen gebaut. Das ist auch total hübsch. Und ich warte immer noch auf die Hornissen, aber die Wespen haben das entdeckt und haben dort ein Wespennest reingebaut. Aber das war auch schön. Und also auch Wespen sind nicht zu unterschätzen. Das sind ganz tolle Tiere, die wir hier wohnen haben, die auch sehr wichtig sind. Ja.
Julia Kohme.
Wir haben, ich finde, es ein sehr schönes, sehr versöhnliches Gartenkonzept. Das, und dieser Begriff Naturpositiv sowie Energiepositiv plus Naturplusgarten. Weil sonst ist ja Gärtnern immer ein Kampf gegen die Natur.
Genau.
Man jätet, man reißt aus, man schneidet zurück, man rupft, man bekämpft das, was die Natur da eigentlich machen würde. Und je länger man sich damit beschäftigt, und gerade auch durch die Betrachtung, jetzt kommen wir vielleicht wieder zur Krautschau, mit diesen tollen Eigenschaften dieser kleinen Pflanzen, man fragt, was hat die mir getan, dass ich die jetzt ausrupfe und die daneben versuche ich zu päppeln, die verschwindet immer wieder, ich pflanze immer neu, verschwindet, aber ich die davon selbst wächst, rupfe ich aus, weil ich sage, das ist Unkraut. Und je länger man das macht, desto mehr hadert man mit der Art, wie man gärtnert, und irgendwann kommt man dann wahrscheinlich dazu, dass man alles wachsen lässt. Aber irgendwann ist es dann auch kein Garten mehr. Also das ist echt eine ständige Auseinandersetzung. Was ist eigentlich ein Garten und was für einen will man? Und wie viel Natur darf im Garten sein oder soll im Garten sein? Und das, und es soll natürlich dann irgendwie auch anders aussehen als die natürliche Natur, die da wäre, aber gleichzeitig möglichst viele Funktionen davon haben. Also es ist wirklich ein ständiger Weg, den man suchend voranlegt und wo man bei jeder Pflanze, die man in der Hand hat, um sie auszurupfen, anfängt zu überlegen, warum rupfe ich die jetzt aus?
Julia Auer.
Ja, also ich habe halt auch, also ich gebe ja auch Gartenführungen und dann habe ich oft auch festgestellt, dass Leute in den Garten kommen und gar nicht wissen, wie schön unsere regionaltypische Natur ist. Also ich habe da auch Pflanzen wachsen, die, von denen haben sie noch nie gehört. Auch zum Beispiel der gelbe oder klebrige Salbei, also das ist eine regionaltypische Pflanze, aber wir haben halt zum Beispiel nur unseren mediterranen Salbei, weil wir den in der Küche benutzen und den anderen sehen wir gar nicht mehr. Oder auch eine ganz besondere Pflanze ist für mich auch der Faulbaum. Allein schon vom Namen würde sich jetzt keiner im Baumarkt irgendwie, ich brauche unbedingt einen Faulbaum. Also das ist schon mal so ein unappetitlicher Name irgendwie. Aber wenn wir Schmetterlinge lieben, da legt zum Beispiel der Zitronenfalter seine Eier drauf und wir haben kaum noch Schmetterlinge rumschwirren. Und weil wir eben Monokulturen haben und oft eben auch, also der Faulbaum gar nicht mehr so oft wiederzufinden ist und es ist halt wirklich auch ein Problem für die Schmetterlinge dann ihre Wirtspflanzen zu finden. Ja.
Jetzt greife ich nochmal kurz auf das von der Julia Kromer, ohne jetzt ein neues Fass aufmachen zu wollen. Den Begriff Unkraut, mit dem tun wir genauso schwer wie mit der Sache invasive Arten und ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ein Nutzgarten hast, also wo du dann auch Gemüse und so weiter für deinen Eigengebrauch züchtest oder einfach nur in Anführungszeichen einen Garten an und für sich, oder? Das ist wahrscheinlich einfach eine andere Schule. Beim normalen Garten lässt man vielleicht bis zu einem gewissen Grad einfach wachsen, während natürlich beim Nutzgarten.
Ja, wobei da auch je mehr, also je monokulturiger es wird, desto und je mehr man Unkräuter in Anführungszeichen rauszupft, desto mehr Platz entsteht dann auch wieder für Unkräuter oder andere Kräuter, sich anzusiedeln. Also die ertragreichsten und arbeitssparendsten Gärten sind ja oft die, wo man ganz viele Dinge dann wild durcheinander pflanzt und wo man eben auch mal Girsch stehen lässt, weil der ja auch ganz, ganz gesundes Blattgemüse ist und so Dinger. 400, ich weiß gar nicht, wie viele einheimische Wildpflanzen essbar sind. Ich habe ein Buch im Büro, 400 einheimische essbare Arten, wo dann diese ganzen Kräuter, die wir in der Stadt auch finden, sind fast alle essbar. Gänseblümchen kann man essen, Veilchen, Kirsch, alles. Mhm. Man kann auch sagen, man lässt wachsen, was da ist, wächst und isst das, anstatt Tomaten und Kartoffeln zu pflanzen. Oder man kombiniert es eben, das geht natürlich auch.
Das war das Erste, als ich gehört habe, Gänseblümchen essen. Nein, warum denn? Aber es geht offensichtlich.
Na, man kann auch eine wilde grüne Soße machen. Ja,
ja, also, 7 Kräuter, oder?
Also, aber nee, noch viel mehr sogar.
Viel mehr, okay.
Ja, genau.
Auf Goethes Spuren.
Ja, was auch gerade auch mit dem Hortusgärten, also das ist tatsächlich so ein Zwischending zwischen Naturgarten und eben Gemüsegarten. Also weil man im Hortusgarten eben viel für die Natur tut, aber auch Gemüse anbaut. Also es ist wie so noch ein Brückenschlag zwischen diesen beiden Gärten.
Gut, nochmal bis hierher, jetzt mache ich wieder etwas Musik von Mali nach Kuba. Cubanismo, Malembe und Salsa Pilon. Ich muss jetzt leider ausblenden, uns läuft wieder mal die Zeit davon. Übersehenes Grün, Pflanzen an und auf und in unseren Wegen. Julia Kromer, kurz zu eurem Buch. Da gibt es einen Hashtag Krautschau. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist diese in den Social Media, in den sozialen Medien entstandene Aktion, auf diese Pflanzen aufmerksam zu machen, indem man sie sucht. Bestimmt, dazu kann man, wenn man sich noch nicht auskennt mit der App Flora Incognita das machen, die dann mit der App bestimmen, oder es gibt auch andere Pflanzen-Apps, und dann mit Kreide beschriften, wie die Art heißt, und dazu noch den Hashtag Krautschau, damit eben Vorbeikommende auch in den kommenden Tagen und Wochen sehen, hier wächst was, und vielleicht auch genauer hinschauen. Und idealerweise ein Foto machen, auf Twitter, Instagram, wo auch immer posten, dann verbreitet sich es auch noch im virtuellen Raum.
Und da gibt es noch Aktionswochen.
Genau, wir hatten in den letzten 2 Jahren jeweils einen Aktionstag am Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai, wo wir dann deutschlandweit aufgerufen haben, dass in möglichst vielen Städten dazu Krautschau-Spaziergänge stattfinden. Dieses Jahr machen wir eine Aktionswoche vom 18. Mai bis 29. und laden dazu alle ein, die möchten, Krautschau-Spaziergänge anzubieten, die uns zu melden. Die werden wir auch auf einer Webseite sammeln und versuchen, noch viel mehr Städte als bisher, Städte, Dörfer, Gemeinden an den Start zu kriegen.
Julia Auer, dein Garten.
Mein Garten.
Wie ist der Stand bei deinem Garten?
Ja, jetzt kommt nämlich der Klops. Mein Garten liegt in Scherben momentan. weil wir, also der liegt an einer Bahnstrecke, hatte ich ja vorhin kurz schon erwähnt, und die Bahnstrecke wurde von 2 auf 4 Gleise ausgebaut. Das ist natürlich auch erfreulich für mehr Bahnverkehr, also ich bin auch total dafür. Nur wurde halt im Rahmen dieses Ausbaus auch noch ein Weg, der entlang der Schiene gehen musste, gebaut. Und der ist jetzt durch meine ökologisch wertvollste Fläche, musste der gehen. Und dadurch, im Moment stehen halt viele Pflanzen in Töpfen. Die Totholzmauer, die ich dort hatte, die 17 Meter lang war und 60 Zentimeter tief, habe ich umsetzen lassen. Also habe ich 1,5 Jahre dafür gekämpft, überhaupt diesen Garten zu erhalten, und es hat leider nicht geklappt. Aber immerhin am Schluss mussten sie mir helfen, die Totholzmauer umzusetzen. Und ja.
Wer Interesse hat, kann das über deine Internetseite nachverfolgen, wie das läuft. Weil wir müssen jetzt langsam leider wieder mal zum Ende kommen.
Genau, das ist der hortusnuzis.de ist meine Webseite, und ich werde versuchen, jetzt den Garten wieder so herzustellen, aber ich werde wahrscheinlich keine Führung mehr dort geben, aber ich werde, der Plan ist, einen neuen Hortus im Chamisso-Garten aufzubauen. Das ist der chamissogarten.de, also auch ein wunderschöner Permakulturgarten. Und ja, dort versuche ich dann wieder einen Hortus aufzubauen und dort eben dann weiter meine Führungen und Informationen zu verbreiten.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich mit auf den Weg bekommen habe. Blühstreifen, heikles Thema, sehr komplex wahrscheinlich. Sind Blühstreifen für Insekten hilfreich? Schmetterlinge brauchen zum Beispiel lange Ackerreine, an denen sie entlang fliegen können. Blühstreifen sind kurz und stoppen im Asphalt. Also helfen sie Insekten in irgendeiner Weise, oder wofür sind sie nützlich? Sind sie nützlich? Julia Kromer.
Wir brauchen noch eine Sendung, das kann man so einfach nicht sagen. Es kommt immer darauf an, für wen. Will man die Schmetterlinge fördern? Will man andere Insekten fördern? Will man Pflanzenvielfalt fördern? Wie pflegt man die? Also je nachdem, wann wie gemäht wird und ob alles gleichzeitig gemäht wird, ermöglicht man bestimmten Arten das Leben, anderen nicht. Also das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich denke aber, gerade in der Stadt ist vielleicht auch der pädagogische Aspekt nicht zu unterschätzen. Wenn dann Menschen sehen, im Vorbeifahren der Straßenrand ist bunt, grün, wächst höher, wächst abwechslungsreich, dann nehmen die das wahr und sagen, oha, das ist was, ein gewünschter Zustand, und das ist nicht nur Unkraut, der vergessen wurde zu mähen. Also ich denke, selbst an Stellen, wo der ökologische Nutzen jetzt vielleicht nicht so riesig ist, sind sie gerade in den Städten begrüßenswert, weil die Leute das wahrnehmen und vielleicht mit nach Hause nehmen als Anregung.
Julia Auer.
Also ich finde
Schlusswort.
Blühstreifen
vor mir.
Ich finde sie schon wichtig. Also es kommt aber auch drauf an. Also wenn das jetzt an einer sehr schnell befahrenen Straße ist, ist natürlich auch ein Problem, dass die Insekten dann ein bisschen auch mit auf die Straße gezogen werden durch den Wind. Und also da finde ich es halt ein bisschen problematisch, wenn das jetzt an einer Schnellstraße wäre. Aber so finde ich es auf alle Fälle wünschenswert, mehr Blühstreifen in der Stadt zu haben oder überhaupt an Straßenrändern und so.
Es wird ja in der Landwirtschaft diskutiert, dass man Blühstreifen hat.
Also das auch, auf alle Fälle. Also vor allen Dingen, also da brauchen wir ganz dringend Blühstreifen. Allein das sind ja dann wie Inseln, Lebensinseln, die entlang der Felder, die meistens Monokultur sind, eben dort blühen können.
Ja. Ja, euch beiden Julias, Julia Kromer und Julia Auer, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ja, wie die Julia Kromer sagte, wir könnten gleich wieder eine Stunde füllen. Ja, vielen Dank, und vielleicht wahrscheinlich können wir es ja irgendwann mal nochmal aufgreifen. Ich sage jetzt nur ganz schnell 2 Termine. Morgen gibt es eine Kleidertauschparty von Greenpeace Frankfurt in der Lutherkirche am Lutherplatz, Martin-Luther-Platz 1 im Nord- und Ost. Könnt ihr auf greenpeace-frankfurt.de reinschauen. Und am Sonntag, 26. 14 Uhr, ein Waldspaziergang zur A5. Treffpunkt ist an der S-Bahn-Haltestelle in Griesheim, Mitte, Ausgang Süd. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt oder später zugeschaltet habt, Radio X plus 7, ab morgen steht es bereit. Und von Kuba geht es jetzt nach in den Senegal, da habe ich dann auch noch Musik dabei. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.